Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi, comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute spielen wir ein Feature über den Strukturwandel in der Landwirtschaft von Eilenhornung. Entstanden ist es im Rahmen ihres Masterstudiums der Medienwissenschaft hier an der Uni Tübingen. Mein Name ist Jun Zhang. Bevor es mit dem Feature losgeht, spielen wir noch etwas Musik. Trying to Get Down von So Explosives. Trying to Get Down von Soul Explosives. In unserer mit höchster Geschwindigkeit neu definierten Gesellschaft verändert sich nicht nur die Technik, sondern auch die Struktur in der Landwirtschaft. Aber nicht nur die deutsche Landwirtschaft hat sich in den vergangenen 50 Jahren grundlegend verwandelt. Von eher kleinteiligem Familienbetrieb mit wenigen Hektar Anbaufläche hin zu spezialisierten Großbetrieben. Dazu kamen noch die ganzen Neuerungen aus Brüssel von der EU. Eilenhornung hat sich in ihrer Masterarbeit im Rahmen eines Werkstücks für den Hörfunk mit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft beschäftigt. Ihr hört nun Eilenhornungs Feature.
Die deutschen Landwirte haben es heutzutage nicht leicht. Strenge EU-Verordnungen, übermächtige Discounter und eine Geiz-ist-geil-Mentalität innerhalb der Bevölkerung führen dazu, dass viele Landwirte finanzielle Engpässe haben, die Landwirtschaft aufgeben, sich nach Alternativen umsehen müssen oder zumindest nach Umstrukturierungen im Betrieb. Gleichzeitig wird der Wunsch nach biologisch erzeugten Produkten unter den Verbrauchern immer größer.
In den 70ern ist schon der Spruch aufgekommen, wachsen oder weichen, oder wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, und das behält dann weiter seine Gültigkeit.
Die deutsche Landwirtschaft befindet sich nicht erst seit den 70er Jahren im Strukturwandel, sondern schon seit viel längerer Zeit. Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg und die damit einhergehende zunehmende Mechanisierung führten zu einer Abwanderung vieler bäuerlicher Arbeitskräfte. Die Zahl der Betriebe und seiner Mitarbeiter fiel seitdem kontinuierlich. Gleichzeitig standen die, die blieben, unter dem Druck, immer größer werden zu müssen. Ernährte ein landwirtschaftlicher Betrieb früher 10 Menschen, sind es heute stolze 1000. Letztlich gibt es eine Überproduktion. Der Preis für die Erzeugnisse, insbesondere Fleisch, ist viel zu niedrig. Viele können diesem Druck nicht mehr stand und sich selbst kaum über Wasser halten. Oft rentiert es sich in finanzieller Hinsicht nicht mehr, den Hof weiterzuführen. Nicola Gindele ist Doktorandin an der Universität Hohenheim und beschäftigt sich im Rahmen ihrer Dissertation mit dem Wandel des Unternehmertums in der Landwirtschaft. Wie sich Anzahl und Größe der Höfe im Laufe der Jahre verändert haben, damit hat sie sich eingehend beschäftigt.
Die Größe der Höfe. 1949 gab es in Deutschland noch ca. 1,6 Millionen Betriebe. Wenn man auch weiter zurückgeht, um 1900 waren es 5 Millionen Betriebe. Und wenn man dann schaut, was waren es denn so im Jahr 2000, da waren wir bei 421.100 Betrieben und im Jahr 2013 lagen wir dann ungefähr bei 285.000 Betrieben. Und da bewegen wir uns aktuell ungefähr in dem Rahmen.
Doch muss man erst einmal schauen, wo in Deutschland man sich befindet. Denn innerhalb des Landes gibt es sehr große Unterschiede. Hier in Süddeutschland, etwa in Baden-Württemberg, beträgt die durchschnittliche landwirtschaftliche Betriebsfläche 32 Hektar.
Wenn man dann aber nach Mecklenburg-Vorpommern geht, da ist die durchschnittliche Flächenausstattung liegt bei 288 Hektar. Also Sie sehen, wir haben ein sehr starkes Gefälle. Es steigt von Süd nach Nord und auch nochmal von West nach Ost. In Gesamtdeutschland haben wir eine durchschnittliche Flächenausstattung pro Betrieb von 56 Hektar. Und im Zusammenhang mit dem, sage ich mal, Wachsen und Weichen, spricht man dann immer von der sogenannten Wachstumsschwelle. Die Wachstumsschwelle, das ist die Anzahl Hektar, ab der unter der Betriebe zurückgehen und über der Betriebe zunehmen und die liegt aktuell bei 100 Hektar.
Ein Landwirt, der nicht wachsen konnte und deshalb weichen wollte, ist Bernhard König. Früher war er Landwirt mit Leib und Seele. Wie vielen seiner Kollegen wurde es ihm praktisch in die Wiege gelegt. Als einziger Sohn einer Landwirtsfamilie im süddeutschen Hohenlohe-Kreis war klar, dass er eines Tages den Hof übernehmen würde. Anfang der 60er hatten seine Eltern an den Ortsrand ausgesiedelt und dort wuchs der Junge auf einem schönen großen Hof, umgeben von vielen Wäldern und Streuobstwiesen, auf. Auch zu Abitur und Studium hätte er es bringen können. Ausschließlich sehr gute Noten hatte er und sogar eine Klasse übersprungen. Doch König wollte lieber dem bodenständigen Beruf seiner Vorfahren nachgehen. Ende der 70er begann er seine Ausbildung zum Landwirt auf einem Hof, eine halbe Stunde von seinem Elternhaus entfernt gelegen. Den elterlichen Hof übernahm er 1982. 1984 heiratete Bernhard König seine Frau Victoria, die mit ihm fortan den Hof führte. Zusammen führte das Ehepaar den Mischviehbetrieb, Milchkühe kombiniert mit Muttersauen. Jeden Morgen um 5:30 aufstehen, kein Frühstück, erst einmal ab in den Stall, die Kühe melken und die Schweine füttern, die Ställe ausmisten. Dazu noch der Ackerbau, das Heumachen im Sommer, die Obsternte im Herbst. Doch all das machten sie gerne.
Damals war noch ein bisschen eine andere Zeit. Da gab es noch keine Direktzahlungen. Da war Deutschland noch, hatte seinen eigenen Markt. Und die Lebensmittelpreise, die waren praktisch auf unseren Markt abgestimmt. Und natürlich dementsprechend viel höher.
Anfang der 90er war das Ehepaar zu einigen Änderungen gezwungen. Zum einen wurde bei Bernhard König eine Rinderhaarallergie diagnostiziert. Der Milchviehbetrieb konnte so nicht erhalten werden. Zum anderen wurden die Großeltern immer älter und gebrechlicher, womit das Arbeitspensum für das Ehepaar, das zudem auch noch 3 kleine Kinder hatte, nicht mehr machbar war. Oft arbeitete man von früh morgens bis 11 Uhr in der Nacht. So entschied man sich, in eine neue Richtung zu gehen. Man spezialisierte sich auf Schweinemast. Glücklicherweise war der Staat damals Freund und Helfer. Die Stallbauförderung half vielen Landwirten zu neuen, großen Ställen. Damals, im Jahr 1993, war die Welt noch heil und das alles nicht abzusehen.
Da war der Selbstversorgungsgrad in der Schweineproduktion in Deutschland noch bei ca. 85%. Das heißt, in Deutschland selbst ist nur 85% des benötigten Schweinefleisches erzeugt worden. Und das bedeutet, dass damals praktisch die Ware knapp war Und wenn eine Ware knapp ist, dann ist es ein ganz anderer Preis, der da erzielt werden kann.
Die damalige Stallbauförderung betrachtet der Landwirt mehr als kritisch.
Wenn jetzt so ein neuer Stall gebaut und finanziert ist, dann wird eben die Produktion drastisch hochgefahren. Und es ist doch ganz einfach, Wenn es jetzt diese Zuschüsse und Bauförderungen nicht gegeben hätte, dann wären doch garantiert mal, aber ganz locker 50%, wenn nicht mehr, der neuen Ställe in den letzten 20, 30 Jahren nicht gebaut worden. Und was zur Folge gehabt hätte, dass die Produktion unten geblieben wäre und dadurch der drastische Überschuss nicht entstanden wäre und dadurch die Preise für Lebensmittel für die Erzeuger in ganz anderen Ebenen geblieben wären, also hoch geblieben wären.
In Königs Augen tragen also die Stallbauförderungen, die zunächst einmal sehr positiv klingen, eine Mitschuld an der heutigen Preismisere.
Und heute, das ist das beste Beispiel, ist seit 1993 jetzt durch riesige Stallbauförderungen ein Selbstversorgungsgrad von 115% entstanden. Und das weiß jedes Schulkind in der Grundschule, dass jedes Prozent über 100%, was den Selbstversorgungsgrad, den Bedarf an Schweinefleisch übersteigt, jedes Prozent über 100%, das hat ganz, ganz große Auswirkungen auf den Preis.
Das wollte König nicht mehr länger mitmachen. Er verkaufte die Schweine in seinem Stall, den er bis heute nicht mehr gefüllt hat.
Ja, das war dann 2013 und ich habe einen Kollegen, der hat es vielleicht schon anderthalb Jahre früher gemacht. Und der ist sogar zu dem Ergebnis gekommen, dass er ohne Schweine, wenn er nur das Getreide verkauft, was er produziert auf seinem Acker, dass er ohne Schweine praktisch sogar mehr übrig hatte als mit Schweine.
Seitdem steht der große Stall leer. Kein Tier ist mehr auf dem Hof, ausgenommen der vielen Katzen und einem Hund. Man lebt jetzt vom Ackerbau und von der sogenannten Landschaftspflege. Bernhard König bereut diesen Schritt jedoch nicht, denn zufrieden war er schon lange nicht mehr. Mitte der 90er war diese Überproduktion natürlich noch nicht abzusehen. Im Sommer 1994 war der Stallneubau fertig. In der Überzeugung, mit dem neuen Stall nun einen Schritt in die richtige Richtung und in eine finanziell erfolgreiche Zukunft gemacht zu haben, betrieb das Ehepaar König fortan also Schweinemast. Heute geben immer mehr Landwirte ihre Höfe auf, Tendenz steigend. Dr. Wolfgang Eisen ist Leiter des Landwirtschaftsamts im Hohenlohe-Kreis. Ihm bereiten die vielen aufgegebenen Betriebe schon seit Jahren Kummer.
Es ist so, dass wir immer auch gehofft haben, ja, irgendwann ist es zu Ende, dieser Strukturwandel. Und heute muss ich sagen, ja, das Ende der Fahnenstange ist noch gar nicht erreicht. Macht mir persönlich auch ganz, ganz große Sorgen, ja, weil ich um jeden landwirtschaftlichen Betrieb kämpfe, ja, dass der auch eine Existenz hat und weitermachen kann, weil ich das auch für wichtig halte für die gesamte Bevölkerung, für die Gesellschaft, dass es flächendeckend Familienbetriebe gibt, die das Land bewirtschaften und die hochwertige Nahrungsmittel produzieren. Ja, ich denke, das sollte uns eben allen sehr wichtig sein.
Die Aufgabe des Landwirtschaftsamts ist es, die Bauern so zu unterstützen, dass sie auch unter den schwierigen heutigen Bedingungen eine Zukunft haben. Dabei bekommt Eisen aber auch hautnah mit, wie ein Hof nach dem anderen aufgegeben wird.
Aber Tatsache ist, dass wir aktuell, und die Zahlen, die habe ich ja, jedes Jahr kriege ich die auf den Tisch, so zwischen 1-2% der landwirtschaftlichen Betriebe ihr Hoftor schließen, aufhören mit der Landwirtschaft. Ich spreche nicht von Höfe sterben, weil da liegen ja keine toten Bauern draußen rum mehr. Diejenigen, die aufhören, die haben die Entscheidung für sich getroffen, oftmals im Rahmen des Generationswechsels. Die Jungen sehen, dass die Eltern sehr viel Arbeit haben oder hatten. Und sie sehen auch, dass ihre Mitschüler vielleicht oder ihre Gleichaltrigen, die dann irgendwo bei Firmen arbeiten, ja, dass die einen geregelten Arbeitstag haben und unterm Strich vielleicht doch sogar mehr verdienen. Ja. Das ist der Grund, weshalb in der Regel dann diese Veränderungen, dieser Strukturwandel immer zusammen mit dem Generationswechsel dann abläuft.
Auch die drei Kinder der Königs wollen den Hof nicht übernehmen. Die Familie war es nach 20 Jahren leid. Die niedrigen Schweinefleischpreise, die vielen bürokratischen Hürden, die unzähligen Vorschriften, die Kontrollen der Veterinärämter, durch die Bernhard König sich fühlte, als sei er ein Schwerverbrecher. Das alles führte zum Totalverdruss und zur bitteren Erkenntnis, die Schweinemast rentiert sich nicht mehr. Einen Preisaufschwung mit guten Preisen gab es noch einmal während der WM 2006, als viele die deutsche Nationalmannschaft mit viel Steak und Grillwürstchen feierten. Dann aber wurden die Niedrigpreistäler immer tiefer. Die Schuld sieht Bernhard König bei den Lebensmitteldiscountern, die den Schweinemarkt fest in der Hand zu haben scheinen und die Preise diktieren. Nach unten, versteht sich.
Und das können sie auch problemlos machen, weil die Erzeugung viel zu hoch ist und weil praktisch die Schweineschlachter und Vermarkter keine andere Wahl haben. Wenn ein Discounter kommt und sagt, ich nehme jetzt 100.000 Schweinehälften, dann diktiert der einfach den Preis und da kommt niemand dran vorbei und es wird sich auch nicht mehr ändern.
Die negativen Aspekte, die die Tierhaltung mittlerweile mit sich bringt, überwiegen für den Landwirt. Besonders schlimm ist für ihn, dass man ihm und seinen Berufskollegen ausschließlich schlechte Absichten zu unterstellen scheint.
Das ist totale Schikane. Es wird immer mehr Papierarbeit und eigentlich ist es für einen Landwirt selbstverständlich, dass er nachhaltig produziert und auf seinen Boden achtet und nichts Verbotenes macht und die Tiere mit möglichst wenig Medikamenten aufzieht. Da ist man ja schon, die sind so teuer, dass man ja wirklich schon darauf bedacht ist, dass man wenig davon einsetzt, aber wie gesagt, da wird den Bauern unterstellt, dass die mit Absicht da besonders viel verbotene Sachen einsetzen und niemand wehrt sich richtig dagegen.
Als Schikane empfindet König vor allem die Betriebskontrollen. Diese betreffen die Bereiche Umweltschutz, die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen sowie den Tierschutz. Der Landwirt muss hier sehr vorsichtig sein, denn er muss auf die sogenannten Cross-Compliance-Verpflichtungen achten, zu Deutsch die Überkreuzeinhaltung von Verpflichtungen. Denn das bedeutet, dass bereits ein einziger Fehler in einem Betriebsbereich Kürzungen der gesamten Betriebsprämie zur Folge hat. Seit der Jahrtausendwende und der Agenda 2000 kamen die Cross-Compliance-Bestimmungen verstärkt zum Einsatz. Seit den Luxemburger Beschlüssen von 2003 wurden diese noch einmal verschärft und ausgedehnt. Seit dem 1. Januar 2005 gibt es für die Bauern nur noch eines. Wenn sie Prämien erhalten wollen, müssen sie sämtliche Verpflichtungen einhalten.
Wenn auf irgendeiner Fläche etwas nicht stimmt und das ist mehr als 3% bis zu 20%, dann haben alle Zahlungen darunter zu leiden. Also das heißt, alle anderen Gelder werden gekürzt.
Da die Höhe der Gelder unter anderem von der Größe der Flächen und der Art ihrer Bewirtschaftung abhängt, kommen bei den Kontrollen auch Vermessungstechniker zum Einsatz. Den Flächenkontrolleuren steht hierfür heute die neueste Technik zur Verfügung.
Früher kam ein ganzer Trupp mit Leuten vom Vermessungsamt und die vor Ort die Äcker ausgemessen haben, ob die Flächen stimmen. Und heute finden die Kontrollen, ohne dass man es merkt, durch Fernortung, durch Satellitenerkundung statt. Viele wissen das gar nicht, dass es ständig kontrolliert wird, aber das ist einfach so. Man kann vom Satellit genau sehen, bis zu 1,5 cm, was von dem Acker bewirtschaftet wird, ob er richtig bewirtschaftet wird, ob das dann richtig beantragt ist und so weiter.
Bei König nahmen diese Kontrollen schon geradezu absurde Züge an, wie er erzählt.
Das ist so, es war mal eine Kontrolle hier und da war sogar mehrere Jahre hintereinander eine Kontrolle, weil die haben ja den Verdacht, wenn irgendwas bei einer Kontrolle nicht stimmt, dass man versuchter Subventionsbetrüger ist. Und das heißt, wenn man das macht, ist man da sogar besonders unter Beobachtung. Und das bedeutet, da war dann dreimal hintereinander hier eine Betriebskontrolle jedes Jahr. Da hat dann sogar ein Herr vom Vermessungsamt, der wiederholt auf der gleichen Fläche war, die völlig unverändert war wie das Jahr zuvor, da hat er selber andere Werte rausbekommen. Da habe ich nur ganz höflich gesagt, wie soll denn das gehen? Wie soll man als Landwirt das jetzt richtig angeben können, wenn sogar die Fachleute vom Vermessungsamt jedes Mal andere Werte rausbekommen? Und da hat sogar der Herr vom Amt für Landwirtschaft, der hat das voll bestätigt. Und das hätte man aber nicht sagen dürfen. Das hat dann den Herrn vom Vermessungsamt ziemlich die Zornröte ins Gesicht getrieben. Und er hat nur noch gesagt, seien Sie vorsichtig, ich kann Sie vernichten.
Warum gibt es diese strengen Kontrollen überhaupt? Ursprünglich waren diese Gelder eigentlich keine Subventionen, sondern Ausgleichszahlungen. Ausgleichszahlungen dafür, dass Anfang der 80er Jahre die nationalen Märkte global geöffnet wurden. Dadurch, dass man in anderen Ländern billigere und zumeist auch minderwertigere Rohstoffe wie Futtermittel, Saatgut oder Dünger verwenden kann und es dort obendrein weniger strenge Vorschriften gibt, kann man dort natürlich auch wesentlich günstiger produzieren. Die logische Konsequenz dieser geöffneten Märkte: sinkende und instabile Preise in Deutschland. Das war abzusehen. Und deshalb hatte man den Bauern zuvor Gelder zugesichert, die diesen Preisabfall ausgleichen sollten. Mit den gewöhnlichen Subventionen, Fördergeldern also, die man auch in anderen Wirtschaftsbranchen erhalten kann, haben diese Zahlungen nichts zu tun.
Teuer produzieren, aber auf niedrigem Weltmarktpreisniveau wieder verkaufen. Das heißt, dass man seine Produkte verschleudern muss. Und ich kann mich noch gut erinnern, wo da Diskussionen waren mit Abgeordneten, also Politikern und sonstigen wichtigen Personen. Und schon damals hat man das gefragt, ob das nicht einmal so kommt, dass das dann nur noch falsch dargestellt wird als Subvention. Und diese Leute haben vehementes damals immer wieder betont, dass es niemals so was sein würde. Das wäre doch selbstverständlich, dass das Ausgleichszahlungen sind für die Absenkung auf Weltmarktpreisniveau. Und wie ist es gekommen? Es ist genauso eben doch gekommen, dass diese Zahlungen heute nur noch als Subventionen verschrien werden.
In Königs Augen werden die Verbraucher diesbezüglich an der Nase herumgeführt.
Ja, und jedes Jahr mit schöner Regelmäßigkeit kommt immer wieder, wenn das Agrarressort durch ist in der EU, dann kommt hier in den Medien, in den Nachrichten immer wieder, ja, es wurde jetzt das Agrarressort beschlossen, 53 Milliarden fließen jetzt damit wieder in den Haushalt. Und was ist es wirklich? Das Agrarressort ist das einzigste Ressort in der ganzen EU, was praktisch schon für alle 28 Mitgliedstaaten zusammen besprochen und ausgehandelt wird. Und das bedeutet, dass diese 53 Milliarden durch 28 geteilt werden müssen. Aber das wird vollkommen verschwiegen. Ich habe immer wieder ganz genau aufgepasst, wenn das kam, Jahr für Jahr. Und in keinem Bericht wird es irgendwie beschrieben, dass diese 53 Milliarden ja für alle Länder der EU zusammen gelten. Es wird immer so dargestellt, dass diese 53 Milliarden den deutschen Haushalt unheimlich belasten. Und dass das Subventionen sind, die man ordentlich mal kürzen kann. Und das heißt dann praktisch im Volksmund bei den Verbrauchern, dass die Landwirte dermaßen viel kassieren, das sind Subventionsbetrüger und so weiter und so weiter. Die Bauernlobby, die hat wieder was rausgeholt und da muss man doch mal ansetzen mit Kürzungen.
Zurück zu den Kontrollen. Die Entscheidung, die Schweinehaltung aufzugeben, fiel König nicht schwer. Denn nun muss er sich, zumindest in diesem Bereich, nicht mehr diesen Kontrollen aussetzen, die, so sagt er, Zug um Zug verschärft wurden. Stattdessen setzt Landwirt König nun verstärkt auf eine andere Verdienstquelle. Dazu später mehr. Die Tierhaltung bereitete ihm schon lange keine Freude mehr. Allein schon deshalb, weil er sich von der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht ungerecht behandelt fühlt.
Den Bauern wird unterstellt, die tun praktisch die Schweine nicht sachgemäß halten, tun sie mit Antibiotika vollpumpen und so weiter. Das sind alle selbsternannte Tierschützer, die von den richtigen Bedürfnissen der Schweine überhaupt keine Ahnung haben. Das ist zum Beispiel auch physiologisch. Sind Schweine Hartlieger und manche Tierschützer meinen, die müssen auf halb Meter hohen Strohschichten abgepolstert werden und das ist überhaupt nicht wahr. Da hat ein Tierphysiologe das mal untersucht und der hat festgestellt, dass sie sogar harte Untergründe bevorzugen.
Diesen Schuh möchte der Landwirt sich nicht mehr anziehen. Er fasst die Vorteile seiner Entscheidung folgendermaßen zusammen.
Man spart die Arbeit, stinkt nicht mehr und wenn es vom Geld her praktisch egal ist, dann kann man es auch sein lassen.
Warum gibt es dann aber so viele Kollegen, die nicht im Traum daran denken würden, ihre Tierhaltung aufzugeben? Würde da nicht auch ein Druck entstehen, der letztlich zu einem besseren Preis führen würde? Bernhard König erklärt das so.
Viele Bauern, die merken das nicht, die wollen das einfach aus Idealismus und das nutzen die Discounter auch ja ganz schön aus, dass die einfach weitermachen und nicht groß rechnen. Die wollen einfach am Ende des Tages müde sein und das Gefühl haben, was getan zu haben. Und deswegen glaube ich, dass es immer genug geben wird. Und solange die Stallbauförderung noch so existiert mit dem verlorenen Zuschuss, das heißt, wenn man einen Stall baut für 800.000 Euro, dass man 200.000, 300.000 überhaupt nicht zurückzahlen muss. Und solange das so ist, wird es immer so weitergehen.
Ein Landwirt ist ein Unternehmer, der im Idealfall klug wirtschaftet und dafür natürlich auch einen gerechten Lohn einfahren möchte. Für Bernhard König ist klar,
Ja, das ist einfach so. Kein anderer Unternehmer, der würde unter solchen Bedingungen, wo man ständig drauflegt, weitermachen. Aber es ist einfach so, dass landwirtschaftliche Familienbetriebe, die oft unter Generationen gewachsen sind und sich was aufgebaut haben, damit einfach nicht fertig werden und irgendwie denken, es wird schon wieder und deswegen weiter produzieren. Und die aufhören, das sind einfach viel zu wenige, damit es ausreicht, die Produktion dermaßen runterzufahren, damit der Preis dann auch wieder in Ordnung wäre. Andere Unternehmen aus zum Beispiel der Industrie, die würden auf keinen Fall bei dermaßen schlechten Produktionsbedingungen und Erlössituationen so einfach weiter drauf losproduzieren. Sowas gibt's nur in der Landwirtschaft aus Idealismus.
Landwirte, die immer noch die Stallbauprämien nutzen, neue Ställe bauen und dafür hohe Kredite aufnehmen, kann König nicht verstehen. Oft kämen diese, so erklärt er, in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Er kennt auch jemanden, der diesen Druck nicht mehr standhalten konnte.
Das ist ein junger Landwirt, der so einen großen Maststall neu gebaut hatte und die Zins- und Tilgungskosten nicht mehr decken konnte, die Kapitalkosten. Weil man muss sehen, dass jedes Mastschwein, das den Stall verlässt, in einen neuen Stall, das hat nochmal 20 bis 30 Euro Kapitalkosten, die abgedeckt werden müssen. Und das ist einfach nicht mehr zu erwirtschaften. Und dieser junge Landwirt, gerade so 30 Jahre alt oder Anfang 30, der ist dann aus Verzweiflung, weil er seine finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte, ist er von der Autobahnbrücke gesprungen und hat sich das Leben genommen.
Nicola Gindele von der Uni Hohenheim sieht die Sache mit den Stallbauförderungen etwas differenzierter.
Ja, das macht sicherlich Sinn. Bei diesen Förderprojekten ist es erstens so, dass der Betrieb die Förderung nicht einfach bekommt. Also es kann nicht jeder Betrieb dahin gehen und sagen, ich möchte jetzt eine Agrarinvestitionsförderung und meinen Stall fördern.
Möchte ein Landwirt so eine Förderung haben, muss er erst einmal nachweisen, dass er durch Stallbau oder Umbau die Wirtschaftlichkeit seines Betriebes verbessern kann.
Und das wird im Vorfeld erstmal simuliert anhand einer Kalkulation. Da wird der Ist-Betrieb abgebildet und dann der Soll-Zustand erstellt, also wie zu welcher Veränderung führt das. Da fließen alle Kosten, die dabei anfallen, mit rein.
Nur wenn die Bilanz dieser Kalkulation positiv ist, kann man überhaupt auf eine Förderung hoffen. Und das ist noch nicht alles. Zudem müssen Forderungen an Tierwohl und Tierschutz erfüllt sein.
Und das ist natürlich auch im Sinne der Bevölkerung, wo ein großer Wunsch dahinter ist, dass eben Tiere artgerecht und möglichst tierschutzgerecht gehalten werden. Das tut die Landwirtschaft sowieso, aber man kann es eben immer noch verbessern.
König sieht sich und seine Kollegen dennoch nicht ausreichend gefördert und unterstützt. Nicht einmal der Deutsche Bauernverband würde, so findet er, die Interessen der Landwirte richtig vertreten.
Die haben sich von der Discounter-Lobby dermaßen einlullen lassen. Es findet ja ständig diese Grüne Woche in Berlin statt. Und da ist die Standgebühr, das sind etliche tausend Euro. Und das ist bekannt, dass der Deutsche Bauernverband sich von der Firma Lidl, von den Discountern, ihre Gebühren und auch andere Kosten erstatten lässt. Und das weiß ja jeder selber, wer sich dann von jemand kaufen lässt, der kann gegen diejenigen praktisch überhaupt nicht mehr richtig vorgehen, weil es ist ein alter Spruch, der schon immer gegolten hat, das Brot ich esse, das Lied ich sing.
Niedrige Preise für das Fleisch, für die erzeugten Waren sind die Folge. In Viktoria Königs Augen, eine ausgebildete Musikerin, die mit ihrem Musikunterricht für Kinder noch ein bisschen Geld in die Haushaltskasse bringt, ein Teufelskreis.
Das hat nämlich zur Folge für die Bauern, dass man, wenn man überleben will, immer mehr arbeiten, mehr bauen, noch mehr machen muss, um zu überleben, weil die Produkte ja nichts mehr wert sind, die werden ja nicht mehr angemessen bezahlt. Und da muss man noch mehr produzieren, damit man überhaupt überleben kann. Noch mehr produzieren und noch mehr arbeiten.
Ihr Mann verweist auf Frankreich, wo die Agrarproduktion noch eine bedeutendere Rolle spielt als in Deutschland und die Landwirte noch ein größeres Selbstbewusstsein haben. Die Gründe hierfür sieht er auch in der französischen Geschichte.
In Frankreich wurde eine Revolution mit Erfolg durchgezogen und dadurch ist praktisch der Staat schon dermaßen vorsichtig. Die haben da richtig Respekt vor den Leuten, wenn da irgendwas ist, und die würden da niemals wagen, so hart gegen Landwirte vorzugehen, wie es zum Beispiel in Deutschland geschieht.
Warum gibt es innerhalb der EU tatsächlich so große Unterschiede in der Agrarpolitik? Nicola Gindele von der Uni Hohenheim erklärt das so.
Also einmal muss man sagen, in Europa ist es ja so, dass die Agrarpolitik in Deutschland von der EU aus gesteuert wird. Also die EU gibt natürlich die gemeinsame Agrarpolitik für ganz Europa raus oder vor. Und dann ist es allerdings so, dass die einzelnen Länder sich dementsprechend natürlich noch bestimmten Handlungsspielraum haben, wie sie sich da anpassen. Deutschland ist natürlich in allem immer Vorreiter. Das heißt, Deutschland hat jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sicherlich immer die strengste Art und Weise, wie die Vorgaben von der Europäischen Kommission vorgegeben werden, wie sie es dann intern umsetzt.
In Gindeles Augen ist die Weiterentwicklung des Strukturwandels aber nicht nur von der Politik, sondern auch maßgeblich von der Bevölkerung abhängig.
Und dann natürlich auch die Verbraucher, inwieweit sie, sage ich mal, eine Bauernhofromantik sich wünschen. Und dann fällt ja häufig der Begriff der Massentierhaltung. Da muss ich als Landwirtin und auch Praktikerin, also ich komme auch von einem landwirtschaftlichen Betrieb, und da muss ich immer sagen, ja, was ist denn jetzt überhaupt Massentierhaltung? Also das fängt dann immer schon damit an, wie definiert man das? Und ja, das ist einfach schwierig. Aber die Bevölkerung hat da einen großen Einfluss natürlich darauf, auch inwieweit dann gerade die Agrarpolitik auch gerechtfertigt werden kann, dass es eben diese Subventionszahlungen gibt. Und deshalb wird es da weiterhin Anpassungsprozesse geben, die eben eventuell auch dahingehend wirken, dass es auch, sage ich mal, nicht in 20 Jahren nur noch Betriebe gibt, die 1000 Hektar oder mehr bewirtschaften.
Der Stall ist leer. Landwirt König und seine Familie leben nun vom Ackerbau. Und von der Landschaftspflege. Landschaftspflege, was ist das? Nun, eine kostenlose Begleiterscheinung der Landwirtschaft war stets, dass die Kulturlandschaft, die Wiesen, Hänge und Biotope in Deutschland kostenlos mitgepflegt wurden. Das Problem? Wenn es immer weniger Landwirte gibt, hat das zur Folge, dass die Kulturlandschaft zunehmend verwildert und sich dadurch auch verändert.
Der Strukturwandel, das ging immer weiter und jedes Jahr hat einer oder zwei oder drei andere aufgehört. Und das gilt auch für alle anderen Ortschaften, die ich kenne. Und mit der Zeit ist dann in jeder Ortschaft nur noch ein großer Betrieb. Und es gibt natürlich jetzt auch schon erste Ortschaften, wo überhaupt keine Landwirte mehr sind, wo von außerhalb ein Großer kommt und die Äcker, die sie von den Eigentümern gepachtet haben, mitbewirtschaften. Und das geht auch heute ruckzuck mit den Maschinen, dann sind sie wieder weg. In den Ortschaften selber gibt es keine Landwirte mehr, die da Ackerbau zum Beispiel betreiben. Oder Schäfer mehr, die mit Schafen da die Wiesen und Hänge abhüten und es dadurch auch sauber halten. Gibt es nicht mehr. Nur noch die Großen von außerhalb und dann ist rum.
Im Hohenlohe-Kreis, wo Bernhard König zu Hause ist, begann man sich ab Ende der 80er Jahre Gedanken um diese Kulturlandschaft zu machen. Denn die durch Muschelkalktäler geprägte Landschaft schien sich durch Nutzungsaufgabe und Sukzession zu verändern. Sukzession, das bezeichnet, wenn bestimmte Gebiete nicht mehr bearbeitet, sondern sich selbst überlassen werden. Dadurch begann sich die Landschaft im Hohenlohe-Kreis zu verändern. Biotope bildeten sich zurück. Und Biotope gibt es dort viele. Darunter fallen Steinriegel, Hecken sowie naturnahe Fluss- und Bachabschnitte. Sie bilden das Grundgerüst der Landschaft. Zudem sind etwa Trockenmauern, Feldgehölze, Magerrasen, Salbei-Glatthaferwiesen, Trockenrasen, Wacholderheiden, Felsen, Dolinen, Nasswiesen, Röhrichtbestände und Riede besonders geschützt. Auch bieten diese Gebiete Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten. Da wären Orchideenarten wie die Pyramidenorchis, außerdem die Silberdistel oder der Frühlingsenzian. Zudem viele Fledermaus-, Reptilien- und Schmetterlingsarten, deren Populationen ebenfalls stark gefährdet waren. Um diese zu schützen, rief man das Pflegeprojekt Trockenhänge im Kocher- und Jagsttal ins Leben. Ziel des Projektes ist die Erhaltung der ökologischen und landeskundlichen Vielfalt durch die Offenhaltung der Landschaft. Durch flächige Verbuschung und Bewaldung droht diese Vielfalt verloren zu gehen. Und das geht schnell.
Da gibt es eine Verbuschung zuerst, dann kommt eine Heckenphase und die Hecken werden immer größer und irgendwann noch einmal Jahrzehnte später brechen aber die Hecken zusammen. Das ist einfach so. Und später dann kommen die Samen von Bäumen hoch und deswegen ist jede Fläche, die nicht mehr bewirtschaftet wird, nach 200 Jahren sowieso Wald.
Nach einem Jahr kann man bereits sehen, welche enormen Kräfte in der Natur arbeiten. Etwa an Pflanzen wie Akazien, die in einem Jahr über 2 Meter wachsen. Wenn Flächen nicht wenigstens einmal im Jahr gemäht werden, erobert sie sich die Natur schnell zurück. Im Pflegeprojekt werden die Grünflächen gemäht oder beweidet, Hecken gepflegt, Steinriegel sichtbar gemacht, Trockenmauern wieder errichtet oder Sonderstandorte, zum Beispiel von Orchideen, erhalten. Das nennt sich zu einer natürlichen Nutzung zurückführen. Oft wird König mit seinen Kollegen zu völlig verwilderten Flächen gerufen. Auch extrem steile Hänge muss er häufig wieder freimachen. Das ist, gerade bei extrem hohen oder extrem niedrigen Temperaturen, ein richtiger Knochenjob. Doch die harte Arbeit lohnt sich.
Wenn man jetzt auf so eine Fläche kommt, die 20 Jahre nicht bewirtschaftet wurde, dann sieht man da nur Dornen und Hecken. Und wenn man das aber weggemacht hat und jedes Jahr pflegt, dann sieht man plötzlich wieder unten die sonnenliebenden Pflanzen, die vorher unterdrückt wurden. Dann sieht man wieder, wie diese hervorkommen und dann auch erblühen und sich ausbreiten können. Dazu zählen zum Beispiel Orchideen, Küchenlilie, Hirschhaarstrang und so weiter. Das sind ganz seltene Pflanzen, die normalerweise, wie gesagt, von den anderen aggressiv unterdrückt werden. Und diese Pflanzen lieben die Sonne und einen sehr mageren, trockenen Standort. Und die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und darum sieht es eigentlich wunderbar aus, wenn man so eine Fläche wieder freigemacht hat und sieht da ganz seltene Pflanzen wieder hochkommen.
Behält man diese Pflege dann bei, sei es durch jährliche Mäharbeiten oder durch Beweidung, bleiben diese Flächen auch so schön. Oftmals entgeht das auch der Bevölkerung nicht.
Wir haben schon oft ein ganz großes Lob von alten Leuten bekommen, die da in der Gegend spazieren gehen. Die kommen vorbei und strahlen und sagen, jetzt sieht es wieder aus wie früher. Weil früher war der Boden knapp, weil die Erträge ja viel, viel niedriger waren. Und da wurde praktisch alles irgendwie bewirtschaftet. Und wenn es auch noch so schwer von Hand bearbeitet werden musste, es wurde alles bewirtschaftet. Und dadurch gab es praktisch keine verbuschten und wieder zugewachsene Bereiche.
Dieselbe Problematik stellt sich auch bezüglich der Weinberge. Viele Steillagen, die vor 20 Jahren noch teilweise mit viel Handarbeit bewirtschaftet wurden und aus denen edle Weine hervorgingen, sie werden heute aufgegeben. Bewirtschaftet werden oft nur noch die Flächen, die maschinell gut erreichbar sind. Allerdings versucht das Land auch hier gegenzusteuern. Es gibt Zuschüsse, zum Beispiel für die Reinigung von Flächen, die von den vorigen Besitzern aufgegeben wurden, weil sie zu steil waren. Diese Weinberge werden dann neu angelegt, sodass sie wieder bewirtschaftet werden können. Auch so einen Weinberg hat König mit seinen Kollegen wieder auf Vordermann gebracht.
Da gibt es ein schönes Beispiel, das war auch groß in der Presse drin. Das sind die Weinberge in Öhringen-Ornberg und Möglingen. Das geht schon an die Heilbronner Grenze hin. Das ist eine wunderschöne Lage. Und wie gesagt, die Weinberge waren aber auch schon 20 Jahre garantiert aufgegeben und waren schon 3 Meter hoch mindestens wieder verbuscht und zugewachsen, zum Teil noch mehr. Das wurde durch ein Projekt dieser Bezirksstelle für Natur- und Landschaftspflege durch uns wieder alles freigemacht. Und da ist jetzt ein wunderschönes Gebiet entstanden, was den Tourismus wieder anzieht. Da sind Wanderwege angelegt worden oder zum Teil schon vorhanden. Und wenn jetzt Touristen durch diese rekultivierte, steile Landschaft da spazieren gehen, die sind alle sehr, sehr begeistert, wie schön die Landschaft jetzt wieder ist. Und vorher hat es halt nicht mehr gut ausgesehen, wenn da riesenhohe Verbuschungen mit Dornenhecken und so weiter waren. Und wie gesagt, es war ein voller Erfolg, dieses Projekt.
Die Landschaftspflegetätigkeiten sind momentan neben dem Ackerbau Königs Haupteinnahmequelle. Die Einnahmen variieren je nach Auftragslage und kommen von der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege. Was ihm Sorgen bereitet, ist die Frage nach der Beständigkeit dieser Tätigkeit. Wird sie auch in Zukunft noch vom Land bezuschusst werden? Das Ehepaar König sieht das eher pessimistisch. Schon jetzt kosten diese Pflegemaßnahmen allein im Hohenlohe-Kreis etwa 700.000 Euro im Jahr. Das Land Baden-Württemberg trägt davon den Löwenanteil, wobei sich der Landkreis mit 15.000 Euro und die Gemeinden mit ca. 50.000 Euro beteiligen.
Das wird aber schon bekämpft von der Grünen, unter anderem. Die Sache damit ist bezüglich des Geldes, natürlich der Kosten. Das will man ja gar nicht, das könnte man einsparen.
Der Wechsel von der CDU-FDP-Regierung zur rot-grünen Regierung in Baden-Württemberg hätte sich im Bereich Landschaftspflege deutlich bemerkbar gemacht, findet Bernhard König. Unter der CDU-FDP-Regierung seien noch wesentlich mehr Mittel geflossen. Viele neue Projekte hätte es gegeben, um wieder neue Flächen für den Tourismus zu generieren oder um Flächen wieder zu einer herkömmlichen Nutzung zurückzuführen. Unter der aktuellen Landesregierung sei das nicht so, erklärt König, der von sich selbst sagt, sich keiner Partei politisch verbunden zu fühlen.
Und auch die Bevollmächtigten der Bezirksstelle von Naturschutz und Landschaftspflege sagen das ganz eindeutig, dass dort praktisch bei den Grünen gewünscht wird, dass die Flächen einfach wieder zuwachsen, dass die unberührt bleiben. Und wie gesagt, normalerweise, wer da ein bisschen mit offenen Augen durch die Landschaft geht, dem fällt es auf, dass es aber auf jeden Fall ungleich schöner ist, wenn die vielen Flächen auch gepflegt und jährlich sauber gehalten werden, als wenn das wieder verbuscht und mit dort Hecken zuwächst.
Auch die anderen Ambitionen der aktuellen Landesregierung sieht das Ehepaar kritisch. Biolandwirtschaft wird finanziell viel mehr unterstützt und gefördert als die konventionelle Landwirtschaft. Und auch die Verbraucher stimmen in den Wunsch nach biologisch erzeugten Produkten mit ein. Doch haben die Landwirte hier überhaupt eine Wahl?
Genau, da wird immer wieder propagiert, in die Direktvermarktung zu gehen oder Bioschiene oder Nischenschiene. Das ist wirklich was Tolles, das mag sein, aber das ist wie gesagt schon der Name, das sagt, das ist nur eine Nische. Das ist nur für ganz, ganz wenige. Und wenn es möglich noch im Randgebiet von einer Großstadt ist, wie zum Beispiel Freiburg und so weiter, dann kann man da richtig gutes Geld verdienen. Aber für die Masse der Landwirte ist es überhaupt nicht möglich, da jetzt auf die Bioschiene oder sonst irgendwelche Nischen einzugehen. Das ist einfach nicht möglich. Und dass alle Landwirte auf Bio umstellen, ist auch nicht möglich, weil die vergessen ganz zu rechnen, dass, wenn das so wäre, dass dann bei Weiden die Produktion nicht mehr reichen würde, um die benötigten Nahrungsmittel zu erzeugen. Weil die Erträge im Biobereich sind dermaßen niedriger, dass die das überhaupt nicht decken könnten, den Bedarf.
Die Frage bleibt offen, ob sich für diese Problematik eine Lösung finden lässt. Fest steht, die Landwirte sollten für ihre Produkte besser bezahlt werden. Das findet auch Dr. Eisen vom Landwirtschaftsamt.
Was man sich wünschen würde, natürlich, dass die Landwirte für ihre Produkte und dass sie da vielleicht einen gerechteren Preis bekämen. Ja. Da würde viel Druck dann weggehen, ja. Dass sie sagen, ja okay, auch mit einer kleineren Einheit kann ich ein ausreichendes Einkommen erwirtschaften für mich und meine Familie. Das würde auch dann, denke ich mal, diesen Strukturwandel ein Stück weit abbremsen und verlangsamen.
Das ist allerdings eher Wunschmusik. Denn immer wieder stehen die Landwirte im Kreuzfeuer der Kritik. Die Tiere würden schlecht behandelt, Massentierhaltung sei verwerflich. Gleichzeitig wollen die Menschen für gewöhnlich, aber im Sommer täglich grillen und für die Grillprodukte üblicherweise auch nicht viel bezahlen. Zusammen passt das eben nicht. Viele Landwirte macht das wütend.
Also es ist so, im Fleischbereich oder im tierischen Bereich, ja, da läuft derzeit auch natürlich sehr viele öffentliche Kampagnen gegen die Landwirtschaft. Und wir kriegen das hautnah mit, ja, wie auch junge Landwirte sagen, ja, die jetzt, einen Milchviehstall betreiben, ja, und sagen, das ist nicht gerechtfertigt, wie wir hier an den Pranger gestellt werden. Früher sind die Kühe mit einer Kette am Hals im Stall gestanden, immer am gleichen Platz. Die neuen Milchviehställe, das sind offene Ställe, ja, wo die Kühe sich frei bewegen können, ja, wo sie Auslauf haben.
Derart in der öffentlichen Kritik zu stehen, für viele junge Landwirte stellt das ein sehr großes Problem dar. Daher müsse man versuchen, transparenter zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes die Stalltüren zu öffnen. Darzustellen, wie Tierhaltung in Deutschland betrieben wird. Das wird jetzt versucht, mithilfe einer Image-Kampagne.
Die gehen dann mit Kameras auch raus und zeigen jetzt zum Beispiel Landwirte im Melkstand, wie die Milch produziert wird. Also authentisch, nicht irgendwelche Aufnahmen von Tierschutzorganisationen, die nachts in Ställe einbrechen, ja, die Tiere verängstigen, ja, und dann eben solche grausamen Bilder aufnehmen. Und das wird dann im Fernsehen gezeigt über Report oder Monitor. Sondern wir wollen tatsächlich die Landwirte live im Stall erleben oder auf dem Mähdrescher, ja, ihre Arbeit und das dann in Form von so kurzen Trailern dann zeigen, aber keine gestellten Filme und Aufnahmen. Ja.
Jedoch gibt es auch hier Faktoren, die Schwierigkeiten bereiten. Denn der Hygienevorschriften wegen dürfen eigentlich nur die betreibenden Landwirte und der Tierarzt einen Stall betreten, damit sich keine Krankheiten und Seuchen ausbreiten. Das widerspricht natürlich dem Wunsch nach Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit. Dennoch hofft Eisen, durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit das Image der Landwirtschaft verbessern zu können und so letztlich den Strukturwandel zu verlangsamen. Zurück zu Aussteiger König. Wird er mit der sogenannten Landschaftspflege weiterhin Geld verdienen können? Diese Frage ist nicht zuletzt von den Verbrauchern abhängig, wie Nicola Gindele erklärt.
Inwieweit er dann zum Beispiel Wert darauf legt, dass er den Apfelsaft von der Streuobstwiese kauft und dafür vielleicht auch einen Euro mehr bezahlt, aber dann natürlich auch in den Genuss kommt, im Mai die Apfelblüte zu sehen, wenn er beim Spaziergang oder beim Joggen oder beim Hundespaziergang oder wie auch immer durch die Landschaft läuft und einfach diese Vielfalt, ja, und das Abwechslungsreiche genießen kann. Ja.
Für sie ist der Strukturwandel aber prinzipiell eine natürliche Erscheinung, die auch andere Branchen betrifft. Daher betrachtet Nicola Gindele den Strukturwandel etwas pragmatischer.
Den Strukturwandel gibt es auch nicht nur in der Landwirtschaft, den Strukturwandel gibt es in jedem Bereich, dadurch, dass sich Umwelt- und Rahmenbedingungen verändern, müssen sich Unternehmen anpassen in irgendeiner Art und Weise. Und deshalb kann man nicht sagen, der hat jetzt hier angefangen und da aufgehört. Aber es gibt sicherlich immer wieder bestimmte Veränderungsprozesse in der Landwirtschaft, häufig ausgelöst zum Beispiel durch Veränderungen der Agrarpolitik, die dazu führen, dass es eben zu bestimmten Brüchen kommt. Wie aktuell zum Beispiel ist die Milchquote gefallen.
Dadurch, dass die deutsche Milch nun mit Milch aus dem Ausland konkurrieren muss, sank der Milchpreis im Frühjahr erneut. Die Menge ist zu groß, die Nachfrage zu gering.
Und das hat natürlich auch wieder Konsequenzen dafür und kann dazu führen, dass im Bereich der Milchwirtschaft der Strukturwandel eventuell jetzt schneller voranschreitet, als das in den letzten 10 Jahren der Fall war.
Und wie sieht sie die Zukunft? Wird es in 50 Jahren überhaupt noch Landwirte geben? Für Nicola Gindele liegt die Antwort auch hier wieder beim Verbraucher.
In 50 Jahren, es wird weiterhin landwirtschaftliche Betriebe geben, weil Nahrungsmittel müssen weiterhin produziert werden. Ja, es gibt natürlich die Projekte, die Pizza aus dem 3D-Drucker oder sowas. Allerdings hängt es immer ganz stark von den Verbrauchern wiederum ab und was die möchten.
Das Bewusstsein der Verbraucher für Bioprodukte und regional produzierte Waren ist in den letzten Jahren zunehmend gewachsen.
Das ist im Grunde genommen ein richtiger Trend geworden. Allein wenn ich jetzt in einen Zeitschriftenladen gehe und gucke, wie viele Zeitschriften es zum Thema Land, Leben und Landlust gibt, wo dann eben die saisonale Küche auch wieder gespiegelt wird und die Regionalität von Produkten. Also hier ist ja auch ein Wunsch der Verbraucher da, dass das besteht. Und solange der Wunsch der Verbraucher da ist, wird das Angebot auch vorhanden sein.
Geht man nach den Zahlen von Dr. Eisen vom Landwirtschaftsamt, darf man jedoch deutlich pessimistischer sein. Er beobachtet, wie die Zahl der bäuerlichen Betriebe stetig abnimmt.
Derzeit, wie gesagt, 1-2%, wo jährlich weniger Betriebe sind. Aber wenn Sie jetzt diese 2% mal nehmen und rechnen das dann hoch, 2%, ja, das heißt dann, in 50 Jahren gibt es keinen Landwirt mehr, ja. Wenn man das so hochrechnet. Darum muss da endlich mal eine Trendwende muss da eintreten. Also das wünsche ich mir.
Dennoch bleibt Eisen optimistisch. Trotz dieser schlechten Zahlen sehe man neuerdings auch, dass Betriebe wieder mit der Landwirtschaft anfangen. Auch gäbe es Menschen, die durch Heirat Interesse an der Landwirtschaft fänden und bereits stillgelegte Familienbetriebe wieder reanimierten. Zunächst natürlich im Nebenerwerb. Ein zweites Standbein gibt es noch. Dennoch eine erfreuliche Entwicklung, findet er.
Die ersten Anzeichen gibt es, dass auch wieder Landwirte einsteigen oder Menschen, die zum Teil einen anderen Beruf haben, aber in die Landwirtschaft wieder einsteigen. Es zeigt sich auch, dass wir bei uns in der Ausbildung, wir sind ja auch als Landwirtschaftsamt für die Ausbildung der Landwirte zuständig. Früher waren das immer Töchter und Söhne von Landwirten, ja, dass hier auch immer mehr in den Schulklassen Nicht-Landwirte, ja, die also keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, keinen eigenen Betrieb im Hintergrund haben, ja, dort diesen Beruf ergreifen. Und insofern bin ich ein Stück weit auch optimistisch, dass sich dieser Strukturwandel verlangsamt.
Dr. Eisen wünscht sich für die Zukunft,
dass mehr Landwirte, auch mehr junge Landwirte, wieder in die Landwirtschaft einsteigen und die Höfe ihrer Eltern übernehmen. Ich denke, der Staat muss auch vielleicht noch intensiver, noch mehr auch junge Landwirte, die den Beruf ergreifen, unterstützen, vielleicht auch finanziell unterstützen in den Anfangsjahren.
Vermutlich muss es aber auch beim Verbraucher eine Trendwende geben. Eine Trendwende dahingehend, dass Lebensmittel mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. Von seinen europäischen Nachbarn sollte sich Deutschland diesbezüglich dringend eine Scheibe abschneiden, findet Nicola Gindele.
Wenn man jetzt Frankreich nimmt, die haben noch eine ganz andere, sage ich mal, Einstellung zu den Lebensmitteln. Also da wird ja auch Essen ganz anders gehandhabt wie jetzt hier in Deutschland. Also da trifft sich die Familie noch und dann isst man in aller Ruhe und Genüsslichkeit seine drei Gänge und nimmt sich die Zeit zu dem Essen. Und die Qualität spielt dann auch eine sehr große Rolle. Und da ist man natürlich dann auch bereit, Geld für die Qualität auszugeben, beziehungsweise es kostet einfach auch mehr. In Deutschland haben wir die vielen Discounter. Ich glaube, nirgends sind Lebensmittel so günstig wie in Deutschland.
Im europäischen Ausland ist das anders. Ob in Italien, Frankreich oder Spanien. Überall kosten die Lebensmittel mehr. Und in Deutschland?
Da muss einfach ein Umdenken beim Verbraucher her, dass man nicht jeden Tag Fleisch essen muss, dass es auch gar nicht gesund ist, sondern dass man einfach ein bisschen mehr Wert auf die Qualität der Produkte legt und dann auch bereit dazu ist, ein bisschen mehr Geld dafür auszugeben. Und ja, das ist natürlich je nach Bevölkerungsschicht für den einen leichter und für den anderen schwerer. Deshalb ganz abschaffen sollte man jetzt einen Discounter meiner Meinung nach auch nicht. Und man darf es auch nicht komplett verurteilen, dass es so ist.
Wie so oft ist aber alles auch eine Frage der Perspektive. Die Sorgen der Verbraucher und die Kritik an der Landwirtschaft und ihrer Produkte seien, so findet Nicola Gindele, auch ein Kennzeichen unserer Wohlstandsgesellschaft.
Es ist eigentlich ein sehr großer Luxus und fast eigentlich ein Luxusproblem, von dem wir hier jetzt in Europa sprechen, wenn man das jetzt mit einem Schwellenland oder einem Entwicklungsland vergleicht. Wenn man nach Afrika fährt, da fragt keiner nach Tierwohl oder Massentierhaltung. Also das sind in gewisser Weise Luxusprobleme, mit denen wir uns hier beschäftigen.
Für Landwirte wie Bernhard König geht es hier, in einem westlichen Industriestaat wie Deutschland, aber dennoch auch um ihre Existenz. Glaubt man den neuesten Zahlen von Joachim Ruckwied, dem Präsident des Deutschen Bauernverbandes, sind es mittlerweile sogar schon 7-8% an Betrieben, die jedes Jahr aufgeben. Ein Ende ist nicht in Sicht.
Ellen Haunum mit ihrem Feature über den Strukturwandel in der Landwirtschaft. Eine Produktion vom Institut für Medienwissenschaft der Universität Tübingen.
Micro Europa.
Sounds. International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir bedanken uns für das Feature von Eileen Hornung über den Strukturwandel der Landwirtschaft. Für heute verabschieden wir uns von euch. An den Regeln saß Jamo Baschnagel, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unsere Homepage vorbei. Auf www.mikroeuropa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jun Zhang.
Space.